Letztes Mal haben wir uns das dritte Kapitel angeschaut, der weise Glaube. Und ich habe da folgendes Fazit gezogen. Der weise Glaube ist ein Glaube, der sich nach der Weisheit von oben sehnt und dafür bereit ist, die unzähmbare Zunge möglichst, ich sage möglichst, in den Griff zu bekommen. Ein weiser Glaube ist aber auch bereit zu vergeben, wo böse Worte gefallen sind. Und die ersten drei Kapitel, also mir ging es auf jeden Fall so, die hatten es echt in sich. Und wenn ihr jetzt denkt, hey, es wird jetzt einfacher, es wird jetzt lockerer, dann will ich euch diese Hoffnung gleich einmal nehmen. Es wird nicht einfacher, es bleibt anspruchsvoll. Und dazu passt ein Bild, was ich gefunden habe, was so den ganzen Jakobusbrief darstellt. Und ich habe nur einen Ausschnitt von diesem Bild genommen. Und ich zeige es euch da schon mal. Das Bild spricht nochmal darüber, an wen denn der Jakobusbrief überhaupt geschrieben ist. Er ist nämlich an alle Nachfolger von Jesus Christus gerichtet. Und schmunzeln musste ich unten, da bei den Nachfolgern von Jesus Christus, die da die Briefrolle haben und am Lesen sind von diesem Jakobusbrief und dann sagen sie, ouch, verflixt und oha. Und ich glaube, das könnten natürliche Reaktionen gewesen sein auf diesen Jakobusbrief. Der Jakobus, der steht uns schon ein bisschen auf die Zehen. Es tut schon so ein bisschen weh, was er sagt. Er fordert uns schon ganz schön heraus. Der Jakobusbrief ist unbequem, weil er uns zur Hingabe auffordert. Wir sollen unser Leben Jesus hingeben. Er hat uns errettet, Jesus, aber nicht einfach, damit wir weitermachen wie bisher, sondern damit wir in unsere Bestimmung kommen, damit wir unsere Bestimmung leben können, nämlich nach dem Willen Gottes zu leben. Und damit bekomme ich auch gleich wunderbar die Kurve zum heutigen Thema, eben der selbstlose Glaube. Das gehört auch dazu, zum Leben nach dem Willen Gottes. Dieses vierte Kapitel, um das es ja jetzt heute geht, das teilt sich in drei Abschnitte. Und wenn Jakobus das so macht, dann folgen wir Jakobus hier natürlich. Und so lese ich gerne einmal den ersten Abschnitt vor, das sind die Verse 1 bis 10. Genau. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und ihr habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Ich glaube, jetzt verstehen wir das Bild, das ich vorher gezeigt habe, noch ein bisschen besser. Autsch, oha, verflixt. Dieser Abschnitt sitzt irgendwie und es tut schon auch ein bisschen weh, doch der Reihe nach. Wir Menschen sind von Gott dafür geschaffen worden, in seiner Fülle zu leben. Das ist unsere tiefe Sehnsucht, in Gottes Fülle zu leben. Danach sehnen wir uns, das wünschen wir uns. Aber wir können diese Sehnsucht nicht selber stillen. Das ist unser großes Problem als Menschen. Es ist nie genug, was wir auch immer selber dafür unternehmen wollen, dass diese Sehnsucht gestillt ist. Es ist nie genug Macht, nie genug Reichtum, nie genug Anerkennung, nie genug Lob und so weiter. Meint ihr, dass jemals ein Krieg geführt wurde und dann die Angreifer nachher zufrieden waren und sagten, jetzt ist unsere Sehnsucht gestillt? Das gab es doch nie. Nein, wir selber können sie nicht stillen. Das kann nur Gott. Ihn können wir bitten, dass er unsere Sehnsucht stillt. Aber wie beschreibt es Jakobus so schön in Vers 3? Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ja, das stimmt. Hier fühle ich mich bereits ertappt. Autsch, würde ich jetzt hier sagen. Manchmal möchte ich etwas, aber ich sage es gar nicht Gott. Ich bete gar nicht dafür, ich bitte ihn gar nicht darum. Aber ich sitze so bei mir und denke, ach, das wäre toll. Aber irgendwie, weiß auch nicht, zu stolz, ich denke nicht dran, ich bringe es gar nicht richtig zu Gott. Und manchmal, da bitte ich ihn dann schon um etwas. Aber es geht dann vor allem um meinen Willen, meine Wünsche, wie ich mir das vorstelle. Gott soll mir dann bei der Erfüllung meines schönen Lebens helfen. Das ist falsch. Wir alle kennen den berühmten Satz von Jesus Christus, Sohn Gottes, oder? Wo er dann sagt, nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Nicht mein Wille, sondern der deine geschehe, steht hier nach Elberfelder. Und manchmal sagen wir am Schluss eines Gebets ja dann auch noch so, in großer Erwartung, dass das jetzt passiert, im Namen Jesu, Amen. Und das heißt so viel wie alles, was ich jetzt gebetet habe, das habe ich im Namen von Jesus Christus getan. Und das ist ein wirklich guter Abschluss. Ich will den auf keinen Fall euch ausreden. Behaltet den bei, der ist gut. Wichtig ist einfach, dass es dann auch übereinstimmt mit dem Willen von Jesus. Nicht, dass es mein Wille war und dann sage ich am Schluss, aber in deinem Namen, Amen. Das ist ein bisschen schwierig, oder? Es ist so wie, Nicole, kannst du mir 1000 Franken geben im Namen von Andu? Ihr spürt, oder? Das ist ein Clinch. Das war jetzt nicht unbedingt sein Wille, sondern das war jetzt so mein Wille in seinem Namen und das ist schwierig, oder? Also es wird schnell klar, wir müssen im Willen Gottes irgendwie sein und bitten. Oder wir dürfen auch bitten. Also der eine Fehler ist, wir bitten nicht und der andere ist, wir bitten im eigenen Willen. Es kommt aber noch schlimmer, da im Vers 4, ich lese euch den nochmal vor, wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Jakobus fordert uns hier auf, dass wir unsere Lebensagenda überprüfen. Wir können nicht zwei Herren dienen. Und das sagt so auch schon Jesus in der Bergpredigt. Das kommt euch sicher auch in den Sinn, da dieser Abschnitt. Und den will ich euch auch schnell vorlesen. Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und der Zusatz und dem Mammon, das macht es natürlich naheliegend, dass es hier um das Geld geht als den zweiten Herren. Aber jetzt, wo wir da so auch im Jakobusbrief stecken und ich da eben auch den Vers 4 noch so in den Ohren habe, denke ich, dass es bei diesem zweiten Herr auch um mich geht. Ich will ja auch Herr sein. Es gibt Gott, den Herr. Und ich will ja auch Herr sein, zumindest über mein Leben. Aber Gott ist der Herr. Er ist es. Bin ich bereit, mich zurückzunehmen und Gott zu dienen? Das ist eine wichtige Frage. Denn Gott, Vers 6, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Bin ich bereit, nur einen Herr zu haben und mich nicht mehr selber auch als Herr anzusehen? Damit wir nicht ins falsche Fahrwasser kommen, was jetzt Jakobus hier so ausgebreitet hat, fordert uns dann ab Vers 7 zu 10 Dingen auf. Ich habe die hier schon unterstrichen, sind 10 Befehlsformen, die er da gibt. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen, naht euch Gott und er wird sich euch nahen, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, fühlt euer Elend und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Es gibt nur einen Herr. Und ihm sollen wir uns ganz unterwerfen. Er hat uns seinen Sohn Jesus Christus zur Rettung geschickt und er wird eines Tages dann auch unser Richter sein. Dem Teufel sollen wir widerstehen. Wenn wir das machen, dann wird er sogar vor uns fliehen. Ich finde das eine gute Verheißung, eine wichtige Verheißung. Gleich wie auch der nächste Punkt, wenn wir uns Gott nähern, wird Gott sich uns nähern, auch das, was für eine schöne, wichtige Verheißung. Um aber Gott dann wirklich nahe zu kommen, damit wir uns Gott wirklich nähern können, braucht es echte Buße. Und darum drehen sich dann die nächsten 4 Punkte. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie war das im AT, im Alten Testament, wenn ein Priester da sich Gott nähern wollte, er musste sich zuerst reinigen. Und dafür musste ein makelloses Tier als Opfer geschlachtet werden. Sich Gott zu nähern bedeutete, ganz fest sich mit seinem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Sünde musste erkannt und benannt werden. Und je nach Sünde gab es dann noch so die Vorschrift, welche Tiere da geopfert werden mussten. Es brauchte auf jeden Fall ein Opfer. Und das alles, das stellen wir uns so leicht vor, aber das war kein Moment der Freude, sich Gott zu nähern. Wenn man sich so mit sich selber auseinandersetzen muss, wenn man sich seine Sünde so klar machen muss, wenn man dann ein Tier opfern muss und weiß, wenn das nicht klappt, dann werde ich vielleicht sterben in dem Unterfangen, mich Gott zu nähern, das ist schon auch sehr hart. Und heute dürfen wir wissen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Er wurde für uns geopfert. Er wurde für uns geopfert. Das klingt so leicht, so behäbig. Und manchmal machen wir es uns ja auch so leicht. Dann beten wir und vergib mir noch meine Sünden. Ich habe das und das gemacht. La, 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 la. Amen. Das ist nicht so das gleich intensive, sich Gott nähern, sich seiner Schuld bewusst machen. Das ist nicht das Gleiche vor Gott kommen. Jakobus möchte, dass wir uns der Schwere der Schuld bewusst sind, dass wir uns den Preis für das Opfer von Jesus wieder bewusst machen, dass wir aber unsere Sündhaftigkeit, dass wir über die auch betrübt sind. Wir sollen uns vor dem Herrn demütigen. Und dann, ja, dann wird er uns erhöhen. Das ist wahrscheinlich die beste Verheißung von allen hier in diesem Text. Gott wird uns erhöhen. Wir brauchen uns nicht mehr länger selber zu erhöhen. Er wird uns erhöhen. Er stellt uns in den für uns angedachten Stand. Und dann, wenn wir da sind, an dem Punkt, dann ist auch unsere Sehnsucht gestillt. Endlich. Die wir selber nie stillen konnten. Die Verse 1 bis 10 warnen uns also, dass wir kein geteiltes Herz haben sollen und zeigen uns auf, wie wir den inneren Unfrieden, die innere Sehnsucht stillen können. Und ich glaube, es lohnt sich, diese Verse festzuhalten und weiter innerlich zu bewegen. Also, das zu dem ersten Teil. Der zweite Teil, das ist Verse 11 und 12, und ich habe jetzt lange über den ersten Teil gesprochen. Das heißt, weil ich euch lieb habe, werden die nächsten zwei Teile kürzer. Also, ich lese die Verse 11 und 12. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Eigentlich ganz klare Worte. Und Jakobus bezieht sich hier wieder auf einen Abschnitt aus der Bergpredigt. Das macht er fast das ganze vierte Kapitel über. Und darum lese ich euch gerne den Abschnitt aus der Bergpredigt auch noch vor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Das ist aus Matthäus 12, 36 bis 37. Und so merken wir, dass es hier bei diesem Thema um das Richten, was ja dann unnütze Worte sind, weil es uns gar nicht zusteht, auch irgendwie wieder die Kurve zu Jakobus 3 machen, wo es da um diese Zunge geht, die wir eben nicht richtig beherrschen können, wo wir aber so darauf Acht geben sollen. Wir loben Gott und fluchen die Menschen mit der gleichen Zunge, stand in Jakobus 3. Und so sollte es nicht sein. Und wir sollten auch nicht richten, schreibt er jetzt hier noch in Kapitel 4. Also sollen wir auf unsere Zunge Acht geben und uns anstrengen, sie möglichst zu zähmen. Und wo das nicht gelingt, da dürfen wir Buße tun und darüber haben wir ja vorher im letzten Abschnitt schon gleich etwas gehört. Also das zu dem Mittelteil. Machen wir doch weiter mit dem letzten Abschnitt aus diesem Kapitel. Das sind die Verse 13 bis 17. Und auch die lese ich euch wieder vor. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die um die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch euren Großtuereien, alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Was für ein schönes Bild, denn ihr seid Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Unsere Jahre hier auf dieser Erde, mögen es 80 oder 90 sein, oder 100 oder 120, können ja ans Maximum gehen, ist ein Dampf, der nur kleine Zeit sichtbar ist. Ich habe vorhin schon gesagt, die Bergpredigt, die ist so die Verlinkung von Jakobus. Hier sind mir sofort die Liebe in den Sinn gekommen. Den kennt ihr, den Abschnitt, oder? Aber ich möchte trotzdem zwei Verse von dem Abschnitt da lesen. Matthäus 6, 28 und 29. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, wie eine von diesen. Der Jakobus warnt uns hier vor Überheblichkeit und er ruft uns in Erinnerung, dass Gott über unsere Lebenszeit bestimmt. Wir machen teilweise Pläne. jetzt nicht, was soll es heute zum Mittag gehen. Das wäre auch schon ein Plan. Nein, wir machen teilweise richtig lange Pläne über Jahrzehnte. Manchmal ist auch ein Plan, dass wir vieles dann auf die Zeit mal verschieben, wo wir dann vielleicht pensioniert sind. Aber wir machen dauernd irgendwelche Pläne und wir haben eigentlich keine Ahnung und keinen Zugriff, was unsere Lebenszeit wirklich ist. Und wir machen auch ganz viele Pläne, wie wir uns versorgen können. Die Lilien auf dem Felde wissen, dass Gott sie mit allem versorgt, was sie brauchen. Und sie akzeptieren auch, das sage ich jetzt noch dazu, aber davon gehe ich aus, dass sie nur eine gewisse Zeit auf dem Felde sind. Aber sie sorgen sich nicht und darum müssen sie sich auch keine Pläne machen. Wir Menschen sind da anders. Das Sorgen, das fällt uns extrem leicht. Und Pläne machen auch. Und es ist so ein schmaler Grat, das mit den Plänen machen. Es gibt auch gute Beispiele. Der Josef, da haben wir ja jetzt eine Reihe drüber gehört, der hat vorgesorgt und Kornspeicher da in Ägypten gebaut und füllen lassen. Was für ein guter Plan. Aber er hat das nach dem Willen Gottes getan. Es war Gottes Willen, dass er diesen Plan gemacht hat und dass er das umgesetzt hat. Er hat das nicht aus Angst vor einer ungewissen Zukunft gemacht. Wir hier in der Schweiz, wir sorgen ja auch kräftig vor, habe ich mir überlegt. Wir sind Sparweltmeister, habe ich irgendwo gelesen. Oder sei es auch Platz 2 oder 3, es geht nicht darum, aber wir sind das Volk, das ein Sparkonto hat und wo es zählt, da was drauf einzuzahlen und etwas zu sparen. Wir zahlen in 3 Säulen für die Altersvorsorge ein. Wir haben Versicherung gegen fast alles. Ein Jugendpastor hat mal gesagt, nur gegen Achselhaarausfall sind wir nicht versichert. Das ist natürlich total pointiert und überspitzt, aber wir sind wirklich gegen fast alles irgendwie versichert in der Schweiz. Machen wir uns zu viele Sorgen? Ist es schlecht, was wir machen? Vielleicht. Es ist noch schwierig, da Ja oder Nein zu sagen. Vielleicht. Das ist eine schwierige Frage. All das Vorsorgen bringt uns Sicherheit. Und andererseits lässt es uns leicht auch denken, dass wir Gottes Versorgung gar nicht mehr brauchen. Und wenn wir in dieses Fahrwasser kommen, dann ist es sicher nicht mehr gut. Wenn wir denken, wir können alles selber, wir haben uns so gut selber abgesichert, also Gott, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, dann haben wir das Gute verlassen. Ich glaube, Vers 15 hier, aus diesem Jakobus 4 ist so eine gute Antwort. Wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Vielleicht braucht es so ein bisschen die Gelassenheit. Wenn der Herr will dann kann, und ich es mir leisten kann, also das ist ja schon abhängig, ob der Herr das überhaupt will, dann kann ich etwas auf die Seite legen, dann kann ich etwas für Versicherungen zahlen. Wenn nicht, dann will ich mich trotzdem nicht sorgen, denn er ist mein Versorger. Ganz wichtig ist, so oder so, wir sollen uns nicht rühmen. Überhaupt nicht. Das kommt da bei den Versen 16 und 17 nochmal raus. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Also wir sollen uns nicht rühmen. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nicht rühmen, sondern Gutes tun. Das ist so, wie der Jakobus dieses 4. Kapitel abschließt. Ich habe dieses Kapitel ja mit der selbstlose Glaube überschrieben. Und ich glaube, das passt ganz gut. Nicht ich bin Herr, sondern Gott ist Herr. Nicht mein Wille, sondern sein Wille soll passieren. Nicht ich richte, sondern er richtet. Nicht ich habe mein Leben im Griff, sondern er hat mein Leben, meine Lebenszeit im Griff. Nicht ich bin der Versorger, sondern er ist mein Versorger. Aber das Wort selbstlos, das ist auch ein schwieriges Wort. Man kann es schnell so hören oder verstehen, dass man sich darin ganz verliert und aufgibt. Sich selber. Mir ist da das Doppelgebot der Liebe in den Sinn gekommen. Und ich möchte euch das noch vorlesen. Jesus antwortete ihm: Das erste ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft, deine ganze Anstrengung. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Wir sollen selbstlos Gott lieben, unseren Nächsten lieben, aber auch uns lieben. Und das uns lieben, das gehört auch dazu. Selbstlos ist nicht lieblos gegen uns selber. Selbstlos heißt nicht, uns komplett aufzugeben. Das ist mir ganz wichtig, dass, wenn wir über selbstlose Glaube reden, auch das betonen. Selbstlos heißt uneigennützig, also etwas zu tun, ohne dabei selber etwas zu verlangen oder irgendwie schon einen eigenen Vorteil im Hinterkopf zu haben. Aber es bedeutet nicht, sich selber aufzugeben. Das bedeutet es auf keinen Fall. Der selbstlose Glaube, das Kapitel 4. Ich habe es auch wieder versucht, in einem Satz so ein bisschen zusammenzufassen. Mir hilft das jeweils, wenn ich so das versuche zu verdichten und irgendwie auf den Punkt zu bringen, und möchte euch das gerne auch vorlesen. Der selbstlose Glaube ist ein Glaube, der Gott an die erste Stelle stellt und versucht, nach seinem Willen zu leben. Wo er Gutes tun kann, tut er es. Er ist ein uneigennütziger Glaube. Und an die erste Stelle stellen beinhaltet eben, nicht selber Herr zu sein. Gott als Versorger zu betrachten. Gott als Richter anzuerkennen. Jesus als Erretter in sein Leben zu lassen. Das ganz vieles darin enthalten. Der Jakobus fordert uns in diesem vierten Kapitel zu so einem selbstlosen Glauben auf. Dass wir so einen selbstlosen Glauben leben. Und wenn du da jetzt auch sagst, ouch, verflixt, oha, dann gehörst du da, glaube ich, in eine gute Runde. Aber auch wenn es im ersten Moment so ein bisschen schmerzt, wir können es annehmen, wir können da reingehen, darin wachsen, auch im Bewusstsein darin, dass es ja in der Bibel, im Wort Gottes so steht und Gott uns herausfordert. Und uns aber auch nichts zumutet, was nicht möglich wäre für uns. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Erlöser bist. Ich meine, du hast uns vorgelebt, was selbstlos heißt. Du hattest keine Schuld, du hattest keine Sünde. Und dennoch bist du ans Kreuz gegangen für unsere Schuld, für unsere Sünde. Du hast es erst möglich gemacht, dass wir überhaupt Kinder Gottes sein können, dass wir überhaupt Abba, Vater sagen dürfen zu Gott. Ich danke dir. Und Jesus, ich danke dir auch, wenn du uns hilfst, wenn du uns deinen Heiligen Geist schenkst und uns hilfst, auch selbstlos zu glauben. Vielleicht auch selbstloser zu glauben. Wir sind nicht ganz so gut wie du, das in Perfektion zu machen, aber wir können uns auf den Weg machen und darin größer werden, darin wachsen, selbstlos zu glauben. Danke, Jesus, wenn du uns da in die Schule nimmst. Du kannst in der nächsten Woche zu uns sprechen und uns den Finger auf Dinge legen, wo wir mal nicht so selbstlos waren. und vielleicht mal auf die Schultern klopfen, wo wir das ganz schon gut hingekriegt haben. Danke, Jesus, dass du mit uns da unterwegs bist. Amen.